Frau Nakari, das Smartphone als Waffe, Sie schreiben in Ihrem Pressetext, das sei Alltag. Das heißt, jede und jeden kann es treffen.
Selbstverständlich. Also ich bekomme es durch meine medienpädagogische Arbeit an Stuttgarter Schulen hautnah mit, dass wenn ich in Schülerworkshops reingehe und wir über die Smartphone-Nutzung sprechen, kann ich nur ein Beispiel nennen, frage ich auch so ein bisschen ab, gerade mal in der 6. Klasse, wie viele Personen da beispielsweise Dickpics schon mal bekommen haben, das heißt irrigierte Penisbilder ungefragt zugesendet bekommen haben. Und da muss ich ganz ehrlich zugeben, sag ich mal, von 10 jungen Mädchen sind 6 davon zumindest mal betroffen. Und da handelt es sich auch ganz klar um eine Art sexuellen Übergriff.
Was sind die Folgen von solchem digitalen Mobbing, außer dass die Kinder erstmal verunsichert sind natürlich?
Letztendlich sind sie verunsichert und sie selber haben auch gar kein Gefühl dafür, wann begehe ich selber eine Straftat. Also Heranwachsende überschreiten Grenzen und gehen Risiken ein und auch im digitalen Bereich. Das gehört zu ihren Entwicklungsaufgaben, gerade in der Pubertät. Jedoch sollten sie zumindest darüber aufgeklärt werden, wann sie selbst auch Straftaten begehen. Ja? Also wenn ein Liebespärchen sich sexy Bildmaterial austauscht und das dann doch irgendwann weiterverbreitet wird, dann handelt es sich da auch ganz klar um Straftatbestand. Und das ist nicht nur ein exploratives Verhalten, sondern da überschreiten sie halt auch rechtliche Grenzen.
Ihr Podcast, der richtet sich an Lehrkräfte und Eltern und darin schildern Sie jeden Monat einen wahren Fall und erklären dann, wie die beste Reaktion aussehen könnte. Können Sie das mal kurz an einem Beispiel schildern?
Ja, beispielsweise ist heute die erste Folge rausgekommen. Also jeden Monat am 10. des Monats um 10 Uhr morgens wird ein wahrer Fall von Schulen geschildert. Beispielsweise haben wir eben die Situation in der ersten Folge, dass ein Liebespaar sich dieses Bildmaterial austauscht. Der Junge wird enttäuscht und aus Eifersucht startet er halt diese Aktion und verbreitet das Bild. Und wir versuchen halt da natürlich drüber aufzuklären. Also wir geben Handlungsempfehlungen für Eltern und Lehrkräfte, damit sie souverän mit solchen Situationen umgehen können, weil letztendlich der Junge begeht eine Straftat und im Zweifelsfalle wäre es natürlich ganz schrecklich, wenn beispielsweise Lehrkräfte und Eltern dann dieses Bildmaterial selbst zukommen lassen, weil dann sind sie selber im Besitz von jugendpornografischen Schriften und haben dann selber ein großes Problem. Und oftmals werden auch die Opfer solcher Situationen außer Acht gelassen. Wir haben einen Fall, wo beispielsweise in der 5. Klasse ein kinderpornografischer Sticker rumgegangen ist und es musste die Kripo rein in die Klasse. Alle Handys wurden eingesammelt und letztendlich sind aber die Kinder natürlich selbst auch Opfer geworden. Die mussten sich das anschauen und werden dann eher als Täter stigmatisiert und das wollen wir natürlich auch vermeiden.
Wer sind denn die wahren Täterinnen und Täter? Sind das dieselben, die im Zweifel auch körperliche Gewalt einsetzen?
Nein, überhaupt gar nicht. Das kann man überhaupt nicht über einen Kamm scheren. Also wir wissen, dass nahezu die Hälfte aller Kinder- und Jugendpornografischen Schriften mittlerweile selbst generiert sind. Also Kinder und Jugendliche lassen sich teilweise über soziale Netzwerke, wir haben da TikTok als Beispiel, Livestream-Situationen auf TikTok, wo Kinder durch den Chat irgendwie ermutigt werden, gewisse Handlungen an sich vorzunehmen. Das reicht von sich die Füße mit Rasierschaum einzuschmieren oder halt sich eventuell sogar tatsächlich vaginal was einzuführen. Davon werden Abbildungen gemacht und weiter verbreitet. Da ist es immer sehr schwer zu sagen, dass die Jugendlichen, die selbst diese Materialien anfertigen, natürlich sofort Straftäter sind. Aber zum Großteil passiert das, weil sie halt letztendlich da noch zu wenig aufgeklärt sind, was im Zweifelsfalle das für Folgen haben kann.
Ein Thema bei Ihnen ist auch das Mobbing. Wie bekommen Sie eigentlich die Gratwanderung hin, einerseits reale Fälle zu schildern und andererseits Täter nicht noch auf neue Ideen zu bringen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke immer, Aufklärung ist immer das Beste, solange Jugendliche, Erwachsene aufgeklärt sind über eben die Themen, die im Netz so passieren. Also meiner Meinung nach, wir müssen es ändern, keine Ahnung davon zu haben, was Kinder und Jugendliche in sozialen Netzwerken begegnet. Ja, letztendlich, es gibt kein Netzwerk, was nur für Kinder ist. Überall, wo Kinder in sozialen Netzwerken unterwegs sind, kommen früher oder später Erwachsenenthemen auf sie zu. Also Aufklärung ist da das A und O. Und letztendlich, die Kinder bringen wir gar nicht auf neue Ideen, sondern können sie dafür sensibilisieren dadurch und Verantwortung auch stärken, damit eben sowas weniger vorkommt. Und auch Kinder, die eben weder in der Täter- noch in der Opferrolle sind, da aufmerksamer zu sein und da vielleicht auch einzuschreiten.
Wie kann man denn Kinder darauf vorbereiten, dass sowas kommen könnte, ohne dass sie gleich in Panik sind und sagen, oh Gott, das Smartphone, das ist böse?
Das ist natürlich auch die Gratwanderung. Wir versuchen natürlich von den Medienzentren immer die Chancen auch der sozialen Medien in den Fokus zu nehmen. Das heißt, es birgt natürlich total viel Potenzial, damit Jugendliche und Kinder ihre Entwicklungsaufgaben, die sie haben, dort meistern können. Ja, sie können sich in Gruppen zusammentun. Sie können sich aber auch von Erwachsenen abgrenzen. Und da finde ich es immer ganz wichtig, auch als würden wir darüber sprechen, wir wollen ja den Kindern keine Angst machen, dass auf der Straße nur böse Leute sind, ja, und Achtung, zu niemandem ins Auto steigen, nicht mit Fremden reden. Da müssen wir auch eine Gratwanderung hinkriegen, dass die Kinder und Jugendlichen allen misstrauen sofort. Also letztendlich die Möglichkeit besteht, in sozialen Netzwerken über öffentliche Chats Freunde zu treffen, tolle Erfahrungen zu machen. Jedoch gibt es da Hinweise, beispielsweise ganz klassische Täterstrategien, Warnsignale in Chats, über die man aufklären kann und Kinder daran stärken kann, dem Bauchgefühl zu folgen.